Eine neue Folge Falafel und Champagner. Freut uns total, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Yannick, wo erreiche ich dich?
Wieder in meinem Haus-PC, beziehungsweise Homeoffice. Da bin ich zugeschaltet, sitze hier vor meinem Rechner, schaue in die Sonne und ja, freue mich auf diese neue Folge mit dir. Wo geht's dir? Wo bist du?
Ich bin im Büro und ich sage Happy Ramadan!
Ramadan Mubarak an alle.
Hast du denn auch gefastet?
Ich habe nicht gefastet. Ich habe das einmal, ich bin ja sozusagen Islamwissenschaftler. Manchmal sagt man, ich bin kein Islamwissenschaftler, ich forsche nicht zum Islam, aber ich habe Islamwissenschaft studiert. Und da dachte ich, wenn ich Islamwissenschaft studiere, da muss ich einmal in meinem Leben fasten. Also einmal habe ich das mitgemacht. Aber seitdem nicht mehr.
Okay, alles klar. Aber wahrscheinlich hast du deine Zeit genutzt, die wenig freie Zeit, die du hast, um mal zum einen ins Feuilleton zu schauen, den einen oder anderen Podcast zu sehen oder auch wiederum den einen oder anderen YouTube-Clip zu beobachten. Erzähl mir mal, was hat dich heute besonders berührt?
Ja, mich hat sehr, sehr vieles berührt. Natürlich die aktuellen Enthüllungen um Christian Ulm und Colin Fernandes. Darum müssen wir uns nochmal unterhalten und da kritisch mit uns allen ins Gericht gehen. Das war wirklich was, was mich ja am Bildschirm gehalten hat, die letzten Stunden des gestrigen Abends. Ein anderes Thema, was mich sehr beschäftigt hat, war die aktuellen Diskussionen so zur Frage, ja, ist die Linke jetzt irgendwie antisemitisch, hat die Linke jetzt ein Antisemitismusproblem? Und da war ja der Aufhänger dieser Parteitag der niedersächsischen Linken. Habt ihr das mitbekommen vielleicht? Und auf diesem Parteitag der niedersächsischen Linken gab es einen Antrag, A01, wo es um ja, die Frage ging, wie verhalten wir uns als Linke Niedersachsen zum Zionismus? Und die haben da was verabschiedet, was dann, was sie sehr selbst zum Teil gefeiert haben. Es gibt da Videos, wo Leute in die Kamera sprechen und sagen, hey, wir haben es endlich geschafft, wir sind der erste antizionistische Landesverband. Und das, was bisher so ein paar Meinungen waren, ist jetzt die offizielle Position, wir lehnen den Zionismus ab. Dann gab es ziemlich heftigen Gegenwind und dann gab es ziemlich schnell eine Korrektur, die dann in eine andere Formulierung umgeschwenkt ist, nämlich nicht mehr wir lehnen den Zionismus als solches ab, sondern, lass mich zitieren, die Linke Niedersachsen lehnt den heute real existierenden Zionismus ab. Also quasi so eine kleine Differenzierung, die da versucht wurde einzuziehen. Wir wollen uns jetzt nicht allzu sehr mit der Analyse dieses Papiers beschäftigen. Man kann da vielleicht ganz kurz zu sagen, oder ich würde da gerne kurz zu sagen, viele Forderungen in diesem Papier sind total sinnvoll, die aber alle vollkommen ohne diesen Zionismusbegriff ausgekommen wären. Also ich kann nicht so richtig begreifen, warum man den da reinbringen muss. Und zum Zweiten gibt es aber auch, wie vielleicht üblich für solche Papiere, eine ganze Menge undifferenzierte Aussagen und zum Teil echt auch problematische Verkürzungen. Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung dessen, was wir jetzt in den nächsten Minuten vorhaben. Es soll jetzt nicht um eine Analyse der Partei Die Linke gehen, sondern wir wollen uns eher so der größeren Frage widmen, so Die Linke als Bewegung, als Strömung, als politische Meinung. Was würdest du sagen? Wo sind die Spezifika eines linken Antisemitismus? Ist Die Linke antisemitisch als solches? Wie würdest du da rangehen, Ajan?
Als erstes würde ich mir, uns und auch allen ZuhörerInnen, die gerade zuhören, sagen, wir dürfen nicht dieser Illusion erliegen, dass der Antisemitismus oder Antisemitismus als Phänomen lediglich an den Rändern zu finden sei. Ja, häufig sagen wir auch, Antisemitismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Und das wiederum ist auch keine linke Behauptung oder eine linke Schutzbehauptung. Das ist empirisch belegt und theoretisch auch gut begründet. Also ganz wichtig, antisemitische Einstellungen sind nicht nur auf Ränder beschränkt. Aber wenn wir uns jetzt diesen rechten Antisemitismus und den linken Antisemitismus miteinander vergleichen, beobachte ich, dass dieser rechte Antisemitismus häufig noch offen feindseliger ist, krasser ist, aggressiver ist. Linker Antisemitismus tarnt sich in meiner Beobachtung häufig als Solidarität, auch als Menschenrechtsarbeit. Ganz wichtiger Disclaimer, nichts falsch mit Menschenrechtsarbeit, total wichtig. Solidarität, total wichtig. Antikolonialismus auch. Aber wenn das letztendlich getarnt ist, dann ist es natürlich problematisch und insbesondere merke ich, der fühlt sich manchmal so tugendhaft an und das macht ihn vielleicht auch schwerer angreifbar. Schließlich würde ich sagen, dass diese, und dann gebe ich gleich direkt ab an dich, ich habe noch ein paar Punkte, aber die kannst du dann erstmal kommentieren und auffangen, diese Bälle. Dieser linke Antisemitismus, der jedenfalls nicht nach meinen Wissensbeständen, der argumentiert ja auch nicht mit so einem Rassenargument, ne? Wie es zum Beispiel auch bei den Nationalsozialisten war, sondern eher so, und das ist dann antisemitisch, dafür, dass Juden und Jüdinnen für Kapital stehen, für Macht, das ist ja das Stereotyp, für Imperialismus, für Kolonialismus. Und das klingt vielleicht so wieder sehr politisch, ist aber auch eine Projektionslogik. Und das macht es dann wiederum zum Antisemitismus. Aber um auf den Punkt zu kommen, auf den zweiten Punkt zu kommen, dieser linke Antisemitismus, der argumentiert halt häufig nicht mit Rassenmerkmalen.
Ja, vielleicht kann ich das direkt aufgreifen, weil das manchmal ja in linken Kreisen, und dann geht es nicht nur um Antisemitismus, sondern auch um Rassismus oder vielleicht alle Formen, wenn ich das jetzt mal so überschreibe, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Es gibt da diesen Universalismus, ja, die Idee, alle Menschen sind gleich, alle müssen gleich behandelt werden, alle haben die gleichen Rechte, die gleichen Werte, die gleiche Würde und so weiter. Nichts gegen einzuwenden, im Gegenteil, das würde ich sagen, ist die Stärke überhaupt grundsätzlich linker Weltsicht, im Gegenteil, in Abgrenzung zu rechter Weltsicht, die eben nicht der Meinung ist, alle Menschen sind gleich und gleich viel wert. Aber aus diesem Universalismus heraus, also aus der These, alle Menschen sind gleich, oder darin verschwindet ja manchmal dann strukturelle Ungleichheit auf so eine absurde Art und Weise. Also, ne, wenn einige Menschen anders behandelt werden grundsätzlich, dann kann man nicht einfach diese ungleiche Behandlung sozusagen wegignorieren, indem man einen Universalismus behauptet, sondern man muss vielleicht Spezifika bestimmter Gruppen into account nehmen, wie sagt man, also mitbedenken, berücksichtigen. Ja, das ist natürlich besonders im Falle von Israel irgendwie super relevant, ja, zu sagen, es gibt diesen Staat, um vielleicht nochmal auf diesen Zionismusbegriff zurückzukommen. Ja, Zionismus ist ja die Idee, wir brauchen einen Schutzraum, einen Staat, wo Judinnen und Juden sich selber beschützen können, weil die Geschichte uns lehrt, niemand anders wird sie beschützen. So in aller Kürze. Das heißt, dafür gibt es diesen Staat und das ist natürlich eine Besonderheit, ja. Da wird eine bestimmte Gruppe braucht einen besonderen Schutz und das clasht manchmal mit so einem Universalismus der Linken. Das wäre so ein Punkt, den ich anführen würde. Und ein zweiter Punkt, den hast du auch schon angesprochen. Linke kritisieren ja in der Regel kapitalistische Verhältnisse. Das tue ich auch andauernd. Und ich bin auch der Meinung, das wird viel zu wenig getan. Man kann sehr gut über Rassismus beispielsweise auch nachdenken, wie Rassismus oder auch andere Menschenfeindlichkeiten überhaupt kapitalistische Systeme, Verhältnisse und so weiter schützen, stützen, ermöglichen und so weiter. Also das ist erstmal eine sinnvolle, kritische Perspektive auf Gesellschaft. Und ich glaube, wir würden auch gut daran tun, uns an diesen K-Begriff wieder ein bisschen mehr zu gewöhnen, weil er einfach analytisch sehr, sehr sinnvoll ist. Und dass eine der besten Analysen, die es dazu immer noch gibt, kommt eben von Karl Marx. Und auch das ist ja manchmal so ein verbrannter Name, wenn man den in gewissen politischen Kontexten benutzt. Und gleichzeitig ist das eine schöne Brücke zu der Frage, wie Antisemitismus vielleicht in dieser Kapitalismuskritik und eben auch schon bei Marx, da gibt es so eine Nähe, also eine Strukturähnlichkeit sozusagen des Antisemitismus zur Kapitalismuskritik. Ja? Das ist so der vielleicht historisch älteste und hartnäckigste Mechanismus des linken Antisemitismus. Also diese antisemitischen Stereotype, die du schon angesprochen hast, so Juden als geldgierig und unsichtbar, die Welt steuernd und so weiter zu behandeln, das ist eben so strukturkompatibel mit bestimmten Formen der Kapitalismuskritik. Ja, und die Kapitalismuskritik ist eben häufig nicht so, kann man nicht so gut greifen an Leuten. Ja? Also es geht ja um eine Systemkritik. Es geht eben nicht darum, mit dem Finger auf einzelne Leute zu zeigen und sagen, ihr seid die Kapitalisten, deswegen seid ihr das Problem, sondern man würde eher sagen, ihr seid ein Symptom eines Systems. Und was Antisemitismus dann macht, ist zu sagen, haha, jetzt können wir doch mit dem Finger auf Leute zeigen. Ja, wir finden den Kapitalismus als solches doof und weil wir jetzt die Juden haben, können wir mit dem Finger auf die Juden zeigen und sagen, ihr seid eigentlich das Problem und wir können gegen euch kämpfen und dann lösen wir das systemische Problem des Kapitalismus. Ich würde sagen, das ist so eins der großen Themen des linken Antisemitismus.
Aber wenn du jetzt Marx erwähnst, dann muss ich ja so eine als Frage getarnte Büroklammer jetzt an deine Gedanken anheften. Und wir wollten jetzt nicht so unbedingt in die Historie oder in historische Ereignisse gehen, aber ich muss da direkt mal eine Frage zu stellen. Und zwar, hat Marx nicht auch in gewissen Ursprung, den wir, und ich formuliere es als Frage, den wir als antisemitisch klassifizieren würden, wenn er eben in Texten wie die Judenfrage Juden mit Kapitalismus gleichsetzt. Also seine Texte sind ja nicht irgendwelche Randtexte, sondern eben auch Gründungsdokumente des linken Denkens. Und deswegen, oder nochmal anders, das wird meiner Empfindung nach sehr selten explizit benannt, oder?
Ja, absolut. Ja. Kann man genauso sagen, und ich finde, darin liegt auch im Grunde das, worauf ich mit dieser Folge hinaus will, nämlich, dass die Frage, ist etwas antisemitisch, leider sehr, sehr häufig mit Ja zu beantworten ist. Hat Marx antisemitische Gedanken gehabt? Hat er antisemitische Elemente in seiner Theorie verarbeitet? Ja, hat er. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Hat die Linke ein Antisemitismusproblem? Ja. Haben alle ein Antisemitismusproblem? Ja. Was machen wir damit? Das Gleiche kennen wir doch aus dieser Rassismus-Diskussion über Kant zum Beispiel. Ja? Hm. Hat Kant rassistische Gedanken gehabt? Aber hallo. Und er hat die auch nicht nur so am Rande gehabt, sondern das war ein Kernelement auch zum Teil seiner Ideologie. Gleichzeitig gibt es eben, und das ist das Wort, gleichzeitig gibt es super viel bei Kant, was so wertvoll ist, so schlau, so reflektiert, uns als Menschheit vorangebracht hat. Ganz großer Teil meines Selbstverständnisses ist, wie ich auf Welt gucke, und bei Marx eben genauso. Die Analyse der kapitalistischen Verhältnisse ist fantastisch bei Marx. Und ganz viele, sowohl übrigens antisemitismuskritische Theorie, also Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, als auch postkoloniale Theorie, also Said, Foucault, Spivak, die beziehen sich alle auf Marx. Das sind alles sozusagen marxistische Denkschulen auf eine Art und Weise. Und die lesen halt bestimmte Dinge und stellen bestimmte Dinge in den Vordergrund. Und was halt häufig, wenn man so Idole hat, ja, nicht auszuhalten ist, ist sich einzugestehen, dass diese Idole eben nicht perfekt sind, sondern im Gegenteil genauso rassistische, antisemitische, menschenfeindliche Einstellungen hatten. Und das, würde ich sagen, nimmt von der Genialität vieler Ansätze eben gar nichts weg. Im Gegenteil, es wäre total spannend, das mit reinzudenken und zu reflektieren und das vielleicht auch auf problematische Auslassungen nochmal hinweisen könnte. Also insofern, ja, Marx hatte sicherlich ein Antisemitismusproblem. Und trotzdem oder gleichzeitig war es vielleicht einer der wichtigsten Theorien überhaupt.
Und zurück zu der Frage, was das Besondere am linken Antisemitismus ist. Und ich mache den Kreis jetzt insofern nochmal kleiner, als dass mein Analysefeld jetzt nicht die gesamte globale Linke ist, sondern das, was ich so in linken Strömungen oder in linken Gruppen, insbesondere wenn sie sich selber, Stichwort Selbstbezeichnung, als linke Gruppen beschreiben, problematisch sein könnte. Da fällt mir eben noch ein, rund um die Frage, was ist das Besondere am linken Antisemitismus, ist, dass ich da häufig nicht so eine physische Vernichtung von Juden und Jüdinnen raushöre, sondern eher und viel mehr häufig auch versteckt so eine Verneinung der Existenzberechtigung. Also ganz konkret, das Recht Israel auf Existenz wird nicht mit Waffen bestritten, sondern mit Begriffen, wie zum Beispiel Siedlerpolitik, wie zum Beispiel Apartheid, wie zum Beispiel Kolonialstaat. Und das ist aber schon dann wieder so eine krasse oder eliminatorische Logik in akademischer Sprache. Und dann gebe ich wieder ab an dich. Ich würde sagen, oder wenn ich mich ganz individuell frage, ist mir bewusst, dass die israelische Siedlerpolitik völkerrechtswidrig ist? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das stimmt. Ist die humanitäre Lage in Gaza katastrophal? Ja, auf jeden Fall. Aber dieser linke Antisemitismus, so wie ich ihn beobachte, der beginnt immer mit realen Fakten, ja, mit realen Fakten, und zieht aber daraus, und das sehe ich auch in diesem Antrag, das lese ich auch in diesem Antrag, zieht daraus dann Schlüsse, die weit über die Fakten hinausgehen. Also wieder, ne? Genozid, Apartheid, Vernichtungsfantasien. Man könnte also sagen, der Einstieg, der ist legitim, aber der Ausgang, dieses Absolute daran, das ist nicht legitim. Ja, also ob es jetzt ein Genozid war oder nicht, und ich weiß, da denken sich jetzt vielleicht auch ganz viele Zuhörende, ist doch vollkommen klar, dass es einer war. Aber diese Frage wird ja nicht, um jetzt nochmal den Bezug zu schaffen, zu Linken in Niedersachsen, das wird ja nicht da getroffen und dann über einen Antrag beziehungsweise vielmehr über ein PDF-Dokument dann in die Welt getragen.
Ja, da kann man, glaube ich, drüber streiten, ab wann man diesen Begriff legitimerweise benutzen darf und ob dafür erst ein Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegen muss. Das kann ja Jahre, Jahrzehnte dauern. Also ich glaube, so macht die Debatte nicht so viel Sinn. Das Problem, was wir mit diesem Begriff haben, ist ja auch eher, dass da, wo er benutzt wird, einige Leute schon automatisch aussteigen und da, wo er nicht benutzt wird, schon einige Leute automatisch aussteigen. Und jetzt vielleicht nochmal anschließend an einen Punkt zum Antrag, wo ja diese Überschrift steht. Wir lehnen den ursprünglich war es Zionismus ab und inzwischen heißt es den real existierenden oder heute real existierenden Zionismus ab. Und nochmal dein Hinweis, viele Sachen da drin sind völlig berechtigte, total sinnvolle, nötige Kritik. Es geht um Gaza, es geht um Westjordanland, um völkerrechtswidrige Siedlungen und so weiter. Wenn man sich mit der aktuellen Geschehnissen in Israel und Palästina beschäftigt, dann sind diese Schlüsse in diesem Papier sehr naheliegend und jetzt irgendwie bei aller Undifferenziertheit trotzdem keine crazy antisemitischen Verschwörungsnarrative. Und dann wird das Ganze aber überschrieben mit diesem Zionismusbegriff und der wird an sich abgelehnt. Und dann merkt man, okay, wie du gerade gesagt hast, dass ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber es schießt auf eine gewisse Art und Weise übers Ziel hinaus, beziehungsweise, und das ist dann die Antisemitismuskritik, die wir jetzt hier reinbringen, häufig ist es eben so, dass wenn man das beobachtet, dass da irgendwie so übers Ziel hinausgeschossen ist, dann beschleicht einen so ein bisschen die Ahnung, ob nicht eben dieses Ziel dann vielleicht doch eben gar nicht ja, so drüber hinausgeschossen ist, sondern ob es eigentlich dann doch darum ging, ob es eben doch irgendwie einen antisemitischen Kern hat, ob es nicht da dann was Unbewusstes oder vielleicht auch Bewusstes, aber Kaschiertes, ganz klar Antisemitisches gibt, was sich eben nicht damit zufrieden gibt, die einzelnen Dinge klar zu benennen, sondern immer in ein, das ist ja auch was linkes Denken tut, immer in was ganz Großes einsortiert. Und das ist ja auch die Formulierung, die da verwendet wurde. Wir verstehen das, was an Leid in Gaza und Westjordanland passiert, nicht als sozusagen mögliche Folge politischen Handelns der israelischen Regierung, sondern wir sagen, das ist die notwendige Konsequenz der Existenz von Zionismus. Also, dass es Zionismus gibt, führt zwangsläufig zum Genozid. Das ist das Argument, was hier gemacht wird. Und dann merkt man, okay, vielleicht ist da doch was Antisemitisches inhärent, was eben nicht entsteht durchs drüber hinausschießen, sondern ursprünglich schon Teil der Motivation ist, auch hier was aufs Papier zu bringen.
Und ich würde ganz gerne noch einen allerletzten Punkt ansprechen und dann dir die Frage stellen, was ist überhaupt problematisch mit der Frage an sich, gibt es Antisemitismus in der Linken? Und zwar die Beobachtung der, drastisches Wort, aber der Täter-Opfer-Umkehr. Also die Beobachtung, dass in diesem linken Antisemitismus häufig Täter und Opfer verwechselt werden. Was meine ich damit ganz konkret? So wie ich es höre und lese, ist im linken Antisemitismus oder in dieser Logik Israel immer der Aggressor und die PalästinenserInnen immer die Opfer. Also wirklich so als geschlossene, unveränderliche Kategorie. Aber Israelis oder jüdische Israelis als Opfer von Terror, als Menschen auch mit Sicherheitsbedürfnissen, insbesondere auch als heterogene Gesellschaft, da habe ich den Eindruck, das passt häufig überhaupt nicht ins Bild und wird auf jeden Fall ausgeblendet. Also um es zusammenzufassen, ich würde sagen, der linke Antisemitismus, der ist auf jeden Fall gefährlich und auch gefährlicher vielleicht als sein Image. Nicht, weil er meinetwegen blutrünstiger wäre, sondern weil er sich ganz häufig so in seinem Gegenteil verkleidet und in seinem Gegenteil zeigt. Ja? Mhm. Über Menschenrechte, über Solidarität. Und wenn ich da nochmal den Schwenk zu Ines Schwertner mache, sie hatte ja auch diese Sprachlosigkeit. Und diese Sprachlosigkeit ist häufig so symptomatisch. Also sie kann das Wort nicht aussprechen, weil das dann eventuell das eigene Selbstbild zerstören würde.
Ja, das Wort Antisemitismus, ne? Und da sind wir, ganz am Ende spricht sie es aus in dem Lanz-Clip, aber da sind wir, glaube ich, bei einem Riesenproblem der Debatte an sich, die ja auch der Anlass für diese Podcast-Folge ist. Also diese Frage, oder vielleicht, bevor ich dahin komme, nochmal eine kleine Korrektur. Es muss eine Gleichzeitigkeit in uns existieren, nämlich der Tatsache, wie wichtig es ist, auf die Menschenrechtsverletzungen und so weiter, vielleicht auf den Genozid hinzuweisen. Mhm. Und gleichzeitig auch darauf hinzuweisen, dass das, was du jetzt sozusagen vielleicht als Umwegsantisemitismus irgendwie beschrieben hast, ja, der eigentlich vielleicht einen Ursprung gar nicht in der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden hat, sondern eher in dem Bedürfnis, für irgendwas einzutreten auch, was erstmal zu begrüßen ist. Aber aus diesem Bedürfnis heraus sind auch zwischen linken und islamistischen AkteurInnen zum Beispiel in der Vergangenheit ganz schön krasse Allianzen entstanden. Also, und da nimmt dann auch linker Antisemitismus Vernichtungswille an, das möchte ich nur irgendwie nochmal kurz betonen und aussprechen. Aber worum es uns ja geht, ist eben nochmal einen Blick auf diese Debatte zu werfen und zu sagen, also, oder wenn wir diese Frage versuchen zu beantworten, hat die Linke ein Antisemitismusproblem? Ja, auf jeden Fall. Ist die Linke als solches antisemitisch? Naja, oh, mit wenig Überraschung ist sie das eben wie alle anderen auch. Du hast am Anfang diese Differenzierung nochmal aufgemacht, zu sagen, es geht irgendwie nicht nur um Ränder, sondern es geht wie auf die Mitte der Gesellschaft. Diese Begriffe an sich kann man auch in Frage stellen, ja. Aber ich glaube, das ist wieder was diese Gesellschaft als solches sehr, sehr gerne tut. Sie redet gerne über den Antisemitismus von bestimmten Gruppen, ja. Aber nimmt sich dabei selbst immer aus und sagt immer, ja, wir sind es nicht. In dem Moment, wo wir über die Probleme anderer reden, reden wir automatisch nicht mehr über die eigenen Probleme. Und diese Formulierung, das ist jemand antisemitisch oder ist jemand ein Antisemit, führt ja eben in der Regel, das sehen wir an dieser Debatte wieder fantastisch, führt nicht zu besonders produktiven Gesprächen, sondern führt eben eher zu so einer Identitätsinfragestellung. Ja, niemand möchte Antisemit sein. Wenn man ihm also sagt, du bist ein Antisemit, dann wird daraus kein produktives Gespräch, sondern wird daraus ein Verteidigungsmodus, eine Abwehrhaltung, eine Identitätsfragestellung. Das Ganze rutscht auf eine emotionale Ebene und so weiter. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen dann Ines Schwerter an so einem Lanz-Interview sitzt und das nicht aussprechen kann, weil sie weiß, wenn sie jetzt sagt, das, was die Linke in Niedersachsen beziehungsweise nochmal in diesem Video nehmen, das so gefeiert wird, was da passiert, das ist klar antisemitisch, wenn sie das so nennt, dann ist ihr, glaube ich, klar, dass das nicht besonders viel Produktives in die Debatte einbringt, sondern dass es nur nochmal zu einer Erschwerung des Miteinandersprechens führt im weiteren Verlauf der ganzen Geschichte.
Ganz kurz, der Punkt deiner Korrektur, der bezieht sich oder der bezog sich vor ein paar Sätzen eben auf diesen Vernichtungswillen, ne? Gerade, oder? Genau. Also mir ist immer ganz wichtig zu sagen, das ist ja die Verkleidung des linken Antisemitismus, oder so meinte ich es, das ist die Verkleidung des linken Antisemitismus, dass er eben sagt, also ich habe nichts gegen Juden und Jüdinnen, aber bitte keinen Staat Israel, ne? Also er meint von sich, dass er diese physische Vernichtung nicht auf der Agenda hätte, aber er ist sehr selbstbewusst dann wiederum mit der Verneinung der Existenzberechtigung.
Ja, und das ist im Grunde das, wenn wir uns nochmal Effekte angucken des Sprechens, was ja eine Aufgabe unserer täglichen Arbeit ist in Organisationen, Workshops und so weiter. Was passiert eigentlich, wenn Dinge ausgesprochen werden? Abhängig, aber auch unabhängig davon, was gemeint ist. In dem Moment, wo wir sagen, wir wenden uns gegen den real existierenden Zionismus, ja, da können wir noch so viele Differenzierungen vornehmen. Der Effekt ist, dass weltweit Jüdinnen und Juden ein Selbstbestimmungsrecht abgesprochen wird auf eine Weise. Das Existenzrecht Israels wird damit in Frage gestellt. Das kann man irgendwie noch so differenziert meinen, aber der Effekt, die Auswirkung ist genau das. Ja, und das hat reale Auswirkungen auf Juden überall auf der Welt und auch nicht nur in Israel, sondern darüber hinaus. Und dazu, letzter Satz, dann finden wir vielleicht einen Abschluss. Man kann das auch nicht auseinanderdividieren. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Universalismus. Ja, also es gibt eben über 3000 Jahre Judentum auf der Welt. Es gibt mindestens 2000 Jahre Antijudaismus und Verfolgung von jüdischem Leben fast in allen Teilen der Welt. Und deswegen gibt es auch den Staat Israel und deswegen ist diese Existenz dieses Staates unverhandelbar. Und das ist ja ein bisschen auch das, was dann die Linke versucht, da dann zu merken, ach ja, okay, das haben wir irgendwie zu groß benannt. Ja, wir haben gesagt, Zionismus ist blöd, der muss weg. Das war nicht so schlau. Lass uns das nochmal versuchen zu differenzieren. Aber da ist irgendwie das Wasser dann schon verschüttet, würde ich sagen.
Ja, wir stellen uns gerade die Frage, was ist das Besondere am linken Antisemitismus? Ja, was meinst du, Janik? Wollen wir einen Abschluss finden, indem wir vielleicht auch nochmal uns bewusst machen, warum die Frage an sich, ist die Linke antisemitisch problematisch sein könnte?
Ja, ich denke, ich habe es gerade schon kurz angerissen, ich glaube, diese Debatte führt zu wenig. Wenn wir fragen, ist das rassistisch, ist der Rassist, vielleicht können wir in der nächsten Folge auch nochmal darauf eingehen. Ne? Gysi hat sich dazu geäußert, warum es diesen Antisemitismus in der Linken vielleicht gibt. Also auch intern gibt es da große, große Diskussionen. Das muss man der Linken vielleicht wirklich auch zurechnen, dass sie sich dieser Debatte nicht wirklich entzieht, sondern sich der auch stellt, auch mit öffentlichen, prominenten Figuren. Dann sagt Gysi Dinge und dann wird ihm gleich wieder was vorgeworfen. Du bist der Rassist, das war rassistisch. Und wir merken, dass wir in einer Debatte unterwegs sind, in der diese Fragen, bist du Antisemit, ist das antisemitisch, ist das rassistisch, bist du Rassist, in der Regel eben nicht zu produktiven Gesprächen führt. Denn das haben wir in fast allen Podcast-Folgen, in denen wir gemacht haben, in jedem Workshop, analysieren wir das immer wieder in einer Debatte, in denen diese Worte, diese Beschreibungen an sich wiederum total viel auslösen und wir nicht davon ausgehen, dass alle wissen, was eigentlich gemeint ist, wie es definiert ist und so weiter, in der ist eben häufig die Verwendung dieser Begriffe nicht Teil der Lösung, sondern leider Teil des Problems. Man muss es so deutlich sagen.
Ich würde auch sagen, diese Stempellogik ist total problematisch. Also wie so ein Stempel, ja oder nein. Und beides ist natürlich falsch und beides schadet. Ja würde dann irgendwie alle Mitglieder pauschal diskreditieren. Und nein würde letztendlich auch so eine Struktur entlasten, die nachweislich Probleme hat. Und Struktur ist für mich auch eins der Schlüsselprobleme oder Schlüsselbegriffe vielmehr, weil diese Frage im Grunde auch so ein bisschen ablenkt. Sie lenkt ab von der Struktur, die problematisch ist, über die wir reden sollten, wir alle reden sollten, wir in Podcasts reden sollten, also die Struktur, die dahinter steckt. Okay, was meinst du, worum geht es in unserer nächsten Falafel und Champagner Podcast-Folge?
In der nächsten Folge, finde ich, sollten wir nochmal diese Debatte, die sich da entbrannt hat, anhand dieses Antrags der linken Niedersachsen zum Zionismus weiterdenken, denn ich gerade schon angerissen habe, auch andere prominente linke PolitikerInnen haben sich beteiligt, haben was dazu gesagt. Gysi, wie gesagt, mit der Analyse, ja, ich sag's mal verkürzt, wir haben halt eine ganze Menge neue Mitglieder, viele davon haben Migrationsgeschichte aus dem sogenannten Nahen Osten und die bringen ihren Antisemitismus mit und deswegen haben wir jetzt so ein Antisemitismusproblem in unserer Partei. Das können wir natürlich als rassismuskritischer Podcast so nicht stehen lassen, da müssen wir auch nochmal rein. Da wurde auch schon viel kritisiert und das könnte ein guter Aufhänger für die nächste Folge sein.
Es bleibt also weiter spannend. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir wollen natürlich auch ein Beispiel dafür sein, was in der Debatte häufig fehlt. Also, dass wir miteinander trainieren und üben, zu benennen, ohne zu verurteilen. Miteinander trainieren, zu differenzieren, ohne zu relativieren und letztendlich auch Haltung zu zeigen, ohne zu vereinfachen. Das ist keine Kleinigkeit, das ist ein großer Anspruch und gemeinsam schaffen wir das.
Genau, in diesem Sinne. Habt einen guten Tag, trotz allem. Wir hören uns in der nächsten Folge.